Hey Julia, ich bin's Diana. Ja, vielen Dank für dein Kompliment zum Titel der heutigen Folge, Gynäkologie jetzt auch für Frauen. Da habe ich mich voll gefreut, muss aber leider sagen, ist nicht von mir. Ist von Gynäkologin Professor Dr. Mandy Mangler, die heute mein Gast ist. Und ja, wir wissen ja alle, die Wechseljahre sind politisch, aber heute machen wir die Tür weiter auf. Die ganze Gynäkologie ist politisch. Insofern passt es jetzt super in die Stimmung vor der Bundestagswahl. Über das Körperliche, also die Behandlung von Wechseljahresbeschwerden und wie sich die einzelnen Organe verändern nach der letzten Blutung, habe ich auch mit Mandy gesprochen. Aber das ist eine eigene Folge, die kommt dann in ein paar Wochen. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Professor Dr. Mandy Mangler. Die Gynäkologin ist Chefärztin von gleich zwei großen Berliner Krankenhäusern und damit eine Ausnahme in einem konservativ geprägten Fach. Und sie ist eine gut hörbare Stimme, die sich für Frauen stark macht. Nicht nur in verschiedenen Gremien der Fachwelt, auch mit ihrem tollen Podcast Gyncast, den es seit bald 5 Jahren gibt. Zuletzt hat sie ein Buch geschrieben. Das große Gyn-Buch erschien Ende 2024 beim Insel Verlag. Wir wollen heute sprechen über Gynäkologie und die Wechseljahre aus konsequent weiblicher Sicht. Herzlich willkommen, Mandy Mangler.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ja, du, ich freue mich. Also es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass wir heute sprechen können. Kannst du dich daran erinnern, vor so 3, 4 Jahren hast du meiner Kollegin Christine Hohwieler mal ein Interview gegeben für die Brigitte Woman?
Mhm.
Damals ging es um eine Studie, ja. Die kam damals aus England, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Da hatte man Männern und Frauen die Anatomie von Vagina und Vulva gezeigt und dann sollten die einzelnen Körperteile zuordnen. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Und stellte sich heraus, das konnte kaum jemand zuordnen. Und da musste ich jetzt wieder total dran denken, weil als ich dein Buch aufgeschlagen habe, direkt nach dem Vorwort, ist ja gleich eine ganzseitige Zeichnung, die keine Fragen offen lässt zur Anatomie. Und ja, die hat ja auch eine Gynäkologin gezeichnet, ne, die Elis in deinem Buch. Das ist ja auch was total Besonderes.
Eine Ärztin, ja, die sehr tolle Smilla Lessmann, die hat richtig gute Illustrationen in diesem Buch gezeichnet. Erst war sie Medizinstudentin, jetzt ist sie Ärztin und die ist einfach so wahnsinnig talentiert, dass sie da ganz tolle Zeichnungen gemacht hat, die man auch so nicht sieht. Das ist das Interessante daran, finde ich.
Was meinst du mit, die man so nicht sieht? Also in anderen Medien?
In anderen Medien, weil zum Beispiel die Übersicht des weiblichen Beckens und so ganz selbstverständlich die Klitoris da eingezeichnet. Und das sieht man in den allermeisten Abbildungen eben nicht. Und deswegen freue ich mich, dass sie da eben so auch einmal wirklich das so dargestellt hat, dass man es verinnerlichen kann.
Also das war für mich auch so ein Wow-Moment, als mir bewusst wurde, dass in vielen Darstellungen des weiblichen Körpers da ja einfach ein Organ fehlt, ne? Also das starke Stück.
Das ist egal, wo man hinguckt, also ob man jetzt bei einer Physiotherapeutin, Gynäkologin, Hebamme oder in die Laienliteratur guckt, dann fehlt da, wenn man das weibliche Becken anguckt, ganz häufig die Klitoris abgebildet. Und das ist interessant, weil wir würden ja auch nicht ein männliches Becken ohne Penis abbilden. Das würde uns ja komisch vorkommen. Aber bei weiblichen Menschen tun wir das eben die ganze Zeit, so dass wir dieses relevante Organ, dass es gar nicht da ist. Und das ist so verrückt, ja.
Ja, das ist verrückt. Mir hat übrigens auch gerade vor ein paar Tagen eine Freundin erzählt, sie war bei ihrer Frauenärztin und da stand so ein 3D-Modell einer Klitoris, tatsächlich so, wie sie aussieht, nämlich mit ihren 4 Schenkeln und eben nicht so als Knöpfchen. Und es stellte sich heraus, das hatte eine Freundin von dieser Gynäkologin in ihrem 3D-Drucker hergestellt, weil anders irgendwie als die riesengroße Zahnbürste, die wir alle beim Zahnarzt schon gesehen haben und irgendwie, ja, die Gebärmutter und so weiter, kann man sowas auch gar nicht kaufen, ne, zum Stand heute.
Sehr gute Gynäkologin.
Gebe ich weiter.
Weil das dient ja der Aufklärung und dem Verständnis von Menschen zu diesem Organ Klitoris, was kaum eine Person zeichnen kann. Und da muss man sich auch gar nicht alleine fühlen. Wir haben das in der Gesellschaft so wenig abgebildet. Ja, uns fällt es leicht, einen Penis zu zeichnen, uns fällt es schwer, eine Klitoris zu zeichnen, obwohl das zwei äquivalente Organe sind. Ja, die entsprechen einander anatomisch.
Ja, also ich verlinke auf jeden Fall nochmal auf das Interview. Da kann man sich das alles dann nochmal ganz genau zur Gemüte führen. Mhm. Dein Buch ist ja ein Gynäkologiebuch für Laien, das, und jetzt zitiere ich daraus, alle Themen aus konsequent weiblicher Sicht betrachtet. Also so eine Art Gynäkologie jetzt endlich auch für Frauen. Und so habt ihr ja auch eure Podcast-Folge zum Buch genannt. Und da fragt man sich doch auf Anhieb, warum braucht man überhaupt so ein Buch? Man würde doch erstmal meinen, dass die Gynäkologie weiblich ist und es gibt sowieso nur den weiblichen Blick.
Ja, und das würde man sich sehr wünschen, dass Medizin an sich so funktionieren würde, dass sie immer aus der Perspektive der Zielgruppe, also der Patienten und Patientinnen gedacht ist. Ist aber leider nicht so, beziehungsweise Medizin entwickelt sich gerade langsam dazu, dass sie eben von den Menschen, die sie konsumieren, dann auch gestaltet wird. Und Gynäkologie ist da eben auch keine Ausnahme. Da braucht man nur mal in den Berufsverband der Gynäkologie zu gucken. Dort sind 6 Vorstandsmitglieder und 5 davon sind Männer. Und Männer können exzellente Gynäkologen sein, das ist gar keine Frage. Nur manchmal braucht es eben auch einen Blick, der den Blick der Patientin mit einschließt. Und ich glaube, dass man als weibliche Person zwangsläufig auch eine Expertin wird im Laufe des Lebens für den weiblichen Körper, weil wir so viel damit zu tun haben. Ne? 400 Menstruationen im Mittel, Verhütung, Sexualität, Menopause, das sind alles so Themen, die uns beschäftigen. Und das fließt natürlich dann auch in die Expertise mit rein und Teams, die diverser sind und zum Beispiel weibliche Menschen auch beinhalten, sind einfach stärkere Teams. Das weiß man aus Studien. Und das ist im Berufsverband jetzt noch nicht so konsequent umgesetzt.
Und sag mal, dieser männliche Blick, der eben dann unter Umständen anderer ist als der weibliche Blick. Wenn du jetzt so an deinen Klinikalltag denkst, also Medizin gilt ja auch als so unheimlich hierarchisch organisiert und so weiter. Was sind denn so Momente in deinem Klinikalltag, wo dir das besonders auffällt? Also wo dieser männliche Blick für dich so, ja, so spürbar wird?
Ach so, wie wir alle, ne? Geht es mir natürlich auch, dass in Besprechungen dann vielleicht Männer viel sagen oder deren Meinung mehr zählt. Oder wenn man sich, nicht unbedingt, wenn man Mann ist, aber wenn man sich besonders männlich verhält, dann vielleicht auch die Meinung und das eigene Ansehen eben mehr zählt, als wenn man weniger hierarchisch auftritt, wenn man partizipativer ist oder so. Oder dass Sitzungen zum Beispiel in der Zeit sind, wo zum Beispiel Eltern oder weibliche Menschen eben die Care-Arbeit machen. Also Eltern sind ja mehrfach belastet letztendlich. Sie haben bezahlte und unbezahlte Arbeit und vielleicht auch noch andere Herausforderungen. Und deswegen haben sie diese Mehrfachbelastung. Und mir fällt es zum Beispiel auf, dass unsere Welt aus Perspektive von männlichen Menschen, die weniger Care-Arbeit machen, geprägt ist, wenn Sitzungen in dieser Care-Arbeitszeit sind, zum Beispiel nachmittags, wo letztendlich man vielleicht Zeit für die Familie braucht und dann da Sitzungen sind, das ist natürlich dann schwierig, zum Beispiel für Menschen wie mich.
Ja, kann ich vielleicht verraten, du hast 5 Kinder, ne? 5 Kinder,
genau.
Die auch alle unter, ich glaube, 14 sind?
Zwischen 7 und 17 jetzt.
Oh, 7 und 17, wow, ja. Aber ja, da ist eine Menge los und bei dir ist es dann anders, bei dir wird immer vor 16 Uhr gesprochen.
Ja, genau. Ich versuche natürlich, es nicht nur für Menschen, die Eltern sind, sondern aber auch für alle, die irgendwie eine Art von Work-Life-Balance haben wollen oder noch ein Leben außerhalb der Klinik haben, was sehr, sehr begrüßenswert ist, für die mentale Gesundheit zum Beispiel, versuche ich, dass es einen Arbeitsschluss auch gibt, der verlässlich ist und dass Überstunden die Ausnahme sind und nicht die Regel. Das ist in der Medizin ein neues Konzept, interessanterweise. Und oder relativ neu, sagen wir mal, obwohl das natürlich gesetzlich verpflichtend ist, aber es wird schon auch häufig gebeugt irgendwie. Und ich finde, das ist so eine Kapitulation auch an die eigene Organisationsfähigkeit, ja, wenn regelhaft zum Beispiel Überstunden anfallen. Aber deswegen versuche ich das auch zu vermeiden, zum Beispiel.
Und jetzt haben wir von den Strukturen im Krankenhaus gesprochen. Wie ist das denn? Also bei was für Erkrankungen oder bei was für Diagnosen vielleicht fällt dir das ganz besonders auf, ne? Dass vielleicht die Frauen gar nicht so im Mittelpunkt stehen, auch in der Gynäkologie?
Es fällt mir natürlich bei dem Thema auf, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, Vulva-Anatomie oder Klitoris-Anatomie, die eben in den Operationsbüchern nicht zu finden ist. Das heißt, es operieren Menschen an der Vulva und Klitoris, ohne dass die Anatomie klar ist. Das ist letztendlich sehr schwierig, würde ich mal sagen, wenn das so ist, aber passiert regelhaft. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel ich diskutieren muss, was überhaupt zum Beispiel gynäkologische Eingriffe, sagen wir mal jetzt zum Beispiel eine Gebärmutterentfernung, für die Frau wirklich bedeutet.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und da gibt es Untersuchungen, die sagen, also nach einer Gebärmutterentfernung ist gar kein Problem, da hat man keine Veränderung der Sexualität als Frau. Und da gucke ich in die Studien rein und finde, dass die Sexualität überhaupt nicht untersucht wurde, sondern die Befeuchtung der Vulva und der Vagina. Das heißt, es wurde nicht gefragt, hat die Frau noch Orgasmen und wie zufrieden ist sie mit ihrer Sexualität, sondern es wurde letztendlich eigentlich untersucht, ist sie noch penetrierbar? Und es ist natürlich, sagen wir mal, ein sehr unweiblicher Blick auf die Geschichte oder ein sehr männlicher Blick, kann man auch sagen.
Das kann man
sagen,
wenn
man in diesem, wenn man in diesem System, diesem binären Männer-Frauen als Paar-Struktur denkt, dann ist das eben nicht die Fragestellung, die wir Frauen fragen würden. Und da wird's dann kompliziert in meinem Kopf, weil ich mir schon seit Jahren und Jahrzehnten den OP-Trakt teile mit der Urologie und dort immer live sehen kann, wie viel Wert darauf gelegt wird, zum Beispiel an der Prostata zu operieren und die Nerven des Penis zu erhalten, was natürlich komplett richtig ist, dass da eben auch Wert darauf gelegt wird. Aber wenn wir zum Beispiel Frauen operieren, dann wird nicht so viel Wert darauf gelegt, die Nerven der Vulva zu erhalten, weil dieses Konstrukt und die Erektionsfähigkeit der Klitoris überhaupt nicht klar ist und auch gar nicht so Wert darauf gelegt wird. Also wir gucken als Gesellschaft ganz häufig hin und denken, ah ja, Penis und Vagina sind ein Paar, ja. Da denken wir, ach Mensch, das passt ja prima zusammen. Und deswegen sind das die anatomischen Strukturen, die sich entsprechen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ja, also aus weiblicher Perspektive ist die Vagina ein ganz langweiliges Konstrukt. Wenn man mal in die Vagina reinkneift, merkt man, dass dort ganz wenig Nervenzellen sind. Das hat die Natur natürlich extra so gemacht, damit die Geburt weniger wehtut. Und deswegen ist die Vagina also nicht das Zielorgan weiblicher Sexualität, sondern das Zielorgan weiblicher Sexualität ist die Klitoris, das Orgasmusorgan letztendlich. Und da lässt sich jetzt noch ganz viel sagen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass die Vagina irgendwie sexuell wichtig ist und so. Da hat Sigmund Freud eine unrühmliche Rolle gespielt, weil er eben vaginale und klitorale Orgasmen definiert hat, die es gar nicht gibt, sondern es gibt nur klitorale Orgasmen. Heißt nicht, dass man nicht bei Penetration auch einen Orgasmus bekommen kann, aber diese Orgasmen funktionieren alle über die Klitoris, ja? Und das hat uns so als Gesellschaft verunsichert auch und wir sind eigentlich gar nicht so vollständig kompetent, was Sexualität und besonders weibliche Sexualität betrifft.
Ist ja dann auch doof, wenn man das Organ eigentlich gar nicht kennt, ne? Geschweige denn weiß, wo es ist, ne?
Ja, genau. Da können wir gar nicht so richtig was dafür, weil das Wissen um die Klitoris und die weibliche Sexualität ist schwer zu erwerben. Es ist schon da auch. Also man kann schon sich kompetent machen, wenn man jetzt viel über die Anatomie der Klitoris wissen möchte. Aber da muss man auch was tun dafür. Ist nicht so einfach erhältlich wie das Wissen über den Penis, ne? Das Wissen über den Penis, das liegt auf der Hand quasi.
Ja, ja, großes Thema. Aber ich wollte dich nochmal fragen, du hast ja mal gesagt, also was jetzt wissenschaftliches Interesse und auch Diskurs in der Gesellschaft angeht, wir kümmern uns ums Kinderkriegen, um viel mehr aber nicht. Was meinst du denn damit?
Habe ich das gesagt, ja?
In irgendeinem Insta-Reel hast du das gesagt. Das fand ich sehr gut auf den Punkt.
Ich glaube, wir kümmern uns auch nicht ums Kinderkriegen, sondern wir kümmern uns um die weibliche Fertilität. Oder wir haben so einen sehr großen Fokus darauf, die Frau als gebärfähiges Wesen sozusagen zu sehen und zu erhalten. Das war ja auch einer der Gründe, um Frauen aus Studien auszuschließen, ne? Dass Medikamentenstudien eben bis in die 90er Jahre gar nicht an Frauen durchgeführt wurden. Das lag daran, weil man ihre potenzielle Gebärfunktion eben nicht beeinträchtigen wollte. Und das reduziert einfach Frauen sehr auf diese Funktion, ja, schwanger werden und gebären, weil jetzt um Geburtshilfe ist jetzt auch nicht so gut bestellt, dass wir da so viel finanzielle oder strukturelle Gedanken investieren würden. Da muss man sich nur mal die Gesundheitsreform angucken. Da gab es mehrere sehr kluge Experten und Expertinnen, die sich da gekümmert haben, zusammen mit dem Bundesgesundheitsminister. Aber es war überhaupt gar keine Geburtshelferin oder Hebamme dabei oder irgendjemand, der sich mit dem Thema Geburtshilfe auskennt. Was natürlich bei einem Ereignis, Geburt von 700.000 pro Jahr in Deutschland, und da sind ja immer drei Menschen beteiligt mindestens, also Vater, Mutter, Kind oder wie auch immer, Mutter, Mutter, Kind, aber halt drei Menschen sozusagen. Und das heißt, das sind 2,1 Millionen Menschen, die direkt von diesem Ereignis betroffen sind. Und für so eine hohe Zahl, finde ich, haben wir relativ unterkomplex unsere Krankenhausreform zu diesem Thema behandelt.
Du hast auch gesagt, dass eben die Gynäkologie größtenteils auf Forschung von Männern basiert. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Damit ist ja jetzt nicht Forschung an Männern gemeint oder womöglich doch.
Nee, also das ist schon so, dass man manche Medikamente, die in der Gynäkologie zur Verfügung stehen, die wurden an männlichen Menschen getestet, also Schmerzmittel oder so und oder Antibiotika. Im Moment sind wir bei 25% Studienquote, wo Frauen untersucht werden und das ist ein Viertel nur, also immerhin, das ist schon besser als in den 90ern 0%, aber nichtsdestotrotz ist es, Frauen verstoffwechseln einfach auch Medikamente anders. Manchmal brauchen sie höhere Dosen, manchmal brauchen sie niedrigere Dosen, nicht nur wegen ihres anderen Körpergewichts, sondern auch insgesamt. Da wissen wir noch zu wenig darüber. Und natürlich ist es so, wenn wir eine Forschungsgruppe haben, die so klar weibliche Perspektiven der Zielgruppe, der Patientin nicht mit beinhaltet, sondern eben denkt, was die Patientin denken könnte, dann bleibt es auch hinter den Möglichkeiten zurück.
Also die Gynäkologie gilt ja jetzt als wirklich auch als konservatives Fach. Aber würdest du denn sagen, dass andere Fachbereiche weiblicher sind als die Gynäkologie oder fällt es da einfach nur besonders auf? Und die ganze Medizin ist so männlich.
Also der Deutsche Ärztinnenbund hat zu dieser Fragestellung eine kluge Umfrage und Analyse gemacht vor anderthalb Jahren. Die kann man auch online einsehen auf der Homepage des Deutschen Ärztinnenbundes. Und da haben die untersucht, wie viel Prozent der Führungspositionen in deutschen Universitäten von Frauen besetzt sind und kamen auf das ernüchternde Ergebnis von 13%, ja. Und das bedeutet 87% Männer. Und mir geht es auch, wenn ich das sage, Männer gar nicht darum, um gegen Männer zu diskutieren, sondern patriarchale Strukturen zu hinterfragen, die letztendlich für Frauen schlecht sind, aber für Männer eben auch. Und die Frage zu stellen, wie können wir uns als Gesellschaft verbessern? In der Gynäkologie ist es, sagen wir mal so, die Gynäkologie hat eine relativ gute Frauenquote, was zum Beispiel so die mittlere Führungsschicht bedeutet, also Oberärztinnen zum Beispiel. Aber die Universitäten und die Chefärztin-Positionen, die bleiben auch hinter den Möglichkeiten zurück, sind ungefähr 15% auch, ja. Und da ist es natürlich so, dass das auch spürbar ist dann in der Forschung. Wenn man im Raum die einzige weibliche Person ist, dann ist es deutlich schwerer, die eigene Perspektive einzubringen und vielleicht nochmal auch der mehr Gewicht zu geben, ja. Also da können wir, glaube ich, noch sehr viel tun, um zu verstehen, dass Teams evidenzbasiert am stärksten sind, wenn sie die gesamte Bevölkerung abbilden, wenn sie nicht nur einen Teil der Bevölkerung abbilden, ja. Und da ist natürlich männlich-weiblich so ein Aspekt, aber da gibt's natürlich noch ganz viele andere auch zu beachten.
Das Alter ja auch, da haben wir hier Alter, auch schon richtig, viel drüber gesprochen.
Ja, überhaupt ein diverses Team, was die Gesellschaft als Ganzes abbildet, wäre wichtig, um eben starke Fragestellungen auch zu transportieren, zum Beispiel in der Forschung.
Aber würdest du denn wirklich sagen, dass jetzt andere Fachbereiche da weniger ein Problem haben?
Nee. Andere Fachbereiche, also ich habe gerade gehört, dass in der Nephrologie noch gar keine weibliche Ordinaria in Deutschland es gibt. Mhm. Und oder dass in der Chirurgie auch sehr schwierig aussieht. Da ist die Gynäkologie schon auf jeden Fall einen Schritt weiter, ohne dass man sagen kann, dass das eine gute Situation wäre, ne?
Ja, klar.
Aber das ist interessant, weil wir verstehen uns ja schon als auch fortschrittliches Land, Deutschland, würde ich mir jetzt mal einfach so sagen, ne? Wir denken ja, wir haben das alles durchdrungen und kennen uns gut aus. Aber dass wir so konservativ und auch so rückschrittlich bei gewissen Fragestellungen sind, zum Beispiel bei dieser Frauenquote oder bei der Besetzung von Teams, ja, dass wir da so einen normativen Mainstream nur bedienen und es dem zutrauen, da unser Land zu gestalten. Das finde ich interessant auch.
Die Gynäkologie, ja, die scheint mir da aber schon ein besonderes Fach zu sein. Also warum ist denn ausgerechnet die Gyn so patriarchal strukturiert?
Das habe ich mich ganz lange auch gefragt. Warum ist das so? Ne? Ich hab auch total gehadert, weil ich liebe dieses Fach. Ich finde es ganz toll und wir haben eine sehr starke Gynäkologie in Deutschland, zum Beispiel was Krebsvorsorge betrifft oder die ambulante Struktur und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr starke Elemente, ja. Aber warum ist diese Gynäkologie so konservativ? Warum, oder sagen wir mal so, warum steht die Gynäkologie Deutschlands, zum Beispiel der Berufsverband auch, nicht in der ersten Reihe, wenn es darum geht zu sagen, wir sind die Advokatinnen der Frauen, wir unterstützen Frauen bedingungslos beim Thema Gesundheit. Und Gesundheit ist eben mehr als das Medizinische. Das ist auch gesellschaftspolitisch. Es geht um Prävention, um Gesundheit an sich, um das auch für Vollnehmen von Bedürfnissen von Frauen in Bezug auf Menopause, Verhütung, Sexualität und so weiter, ja. Und ich habe mich das ganz lange gefragt und das war wirklich auch schmerzhaft. Und dann habe ich einmal mit Gabriele Kaczmarczyk darüber gesprochen. Das ist eine Professorin und Frauenbeauftragte der Charité gewesen, die auch den Deutschen Ärztinnenbund mitgegründet hat. Ganz starke Persönlichkeit, auch ganz toll. Und habe gesagt, ja, warum ist es denn in der Gynäkologie so? Weil sie hat immer gesagt, die Gynäkologen, das sind die Schlimmsten gewesen in ihrer Funktion als Frauenbeauftragte, ja. Und dann dachte ich so, vielleicht kriege ich von ihr eine Antwort und habe dann gesagt, ja, was denken Sie denn, warum ist das so? Und dann hat sie gesagt, und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil es stimmt. Sie hat gesagt, nirgendwo gibt es so viel Macht über Frauenkörper wie in der Gynäkologie. Ja? Und das ist natürlich irgendwo eine schmerzhafte Erkenntnis und auch etwas, was eine Aufgabe beinhaltet, es besser zu machen. Und es ist halt ein gesellschaftspolitisches Fach auch. Ja? Da haben wir direkt die Möglichkeit, Frauen zu ermächtigen oder zu entmächtigen. Und neulich hat eine starke Hebamme gesagt, wollen wir überhaupt starke Frauen? Auch so als Postulation, die wollte natürlich starke Frauen. Ne? Und wenn man mich fragen würde, würde ich natürlich auch sagen, natürlich wollen wir starke Frauen, oder ne, dich fragen würde. Aber die Frage ist an den Rest der Gesellschaft und an manche anderen, wollen wir das überhaupt? Ne?
Aber da denke ich jetzt schon die ganze Zeit dran, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, ja, an diese Äußerung von Mark Zuckerberg jetzt vor ganz kurzem. Man sollte mal die, ja, männliche Energie in den Unternehmen mehr embracen, also umarmen und das irgendwie alles gut finden. Mhm. Ich finde ja, dass da wirklich gerade auch so eine Zeitenwende zu spüren ist. Deswegen freue ich mich so doll, dass wir heute sprechen. Ja. Weil ja, ich im Grunde genommen mein ganzes Leben lang ging das ja immer so vorwärts, dass ich dachte, das wird immer besser und das ist eine Bewegung hin zu mehr Diversität, wo ich jetzt die Frauen voll mitnehme, die überhaupt nicht aufzuhalten ist. Aber in den allerletzten Monaten kennt man ja, dass es doch viele Leute gibt, die das gar nicht wollen. Also da vielmehr, die einiges dafür tun, um das aufzuhalten. Und ja, das finde ich ist ein ganz, ganz neues Lebensgefühl sogar so für mich.
Es ist für uns ja eine existenzielle Frage, ne? Für uns Frauen zum Beispiel oder auch für andere, sag ich mal, marginalisierte Gruppen.
Ja.
Es ist eine existenzielle Fragestellung. Das Problem ist, dass wir diese existenzielle Fragestellung jetzt ein bisschen zurückgedrängt wird, weil wir zu stark geworden sind. Also man muss sich immer im Klaren darüber sein, dass ein Backlash auch ein Zeichen dafür ist, dass
man was erreicht hat.
Dass man was erreicht hat, dass eine starke Position wieder geändert werden soll. Und natürlich können wir auch nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel Mark Zuckerberg, dass der die Wahrheit postuliert, sondern wir sind ja eine Gesellschaft, wir bestehen ja aus vielen, vielen Mitgliedern und wir als Gesellschaft können diese Frage formen und uns fragen, wollen wir das? Wollen wir mehr Male Energy? Ja, ist es das, was wir wollen? Oder ist Male Energy die gleiche schlechte Antwort, die unseren Planeten in diese Situation gebracht hat, in der er jetzt ist, ne? Und ich will auch jetzt gar nicht aberkennen, dass viel wir erreicht haben und viel starke Sachen auch geschaffen haben. Aber wir haben eben auch Probleme, die wir mit Male Energy eben nicht in den Griff bekommen haben, beziehungsweise die ganz stark uns auch bedrohen. Und tja, da müssen wir als Gesellschaft gemeinsam eine Antwort finden, wie wir damit umgehen. Ich finde, dass Male Energy jetzt nicht die Lösung für alle Probleme ist.
Hi ihr Lieben. Hier einmal kurz Werbung in eigener Sache. In unseren Shownotes findet ihr einen Link zu einem spannenden Brigitte-Dossier zum Thema Gehen oder Bleiben. Viele von uns, die sich in langjährigen Partnerschaften befinden, fragen sich das. Und klar, ist alles gefühlt immer sehr individuell, aber mein Eindruck ist doch, das stimmt nur bedingt. Viele von uns beschäftigen sich mit den gleichen Fragen und in unserem Dossier zum Thema Gehen oder Bleiben haben wir viele Infos dazu zusammengetragen. 30 Seiten Expertinnenwissen für knapp 5 Euro. Übrigens auch zu der Frage, wie man sich gut einvernehmlich trennen kann. Also, ladet's euch runter, ihr findet den Link bei uns in den Shownotes und jetzt zurück zur Folge.
Vor einigen Wochen oder Monaten ging ja dieser Hashtag Women in Male Fields durch Instagram. Ne? Da hast du ja auch richtig geliefert. Und ich muss, also vielleicht zur Erklärung, das ist im Grunde genommen verkehrte Welt. Ne? Also Frauen reden über Männer, wie wir es alle gelernt haben, dass Männer über Frauen reden. Hm. Und ich erwähne das jetzt nochmal, weil also gerade bei deinen Posts, es gab ja irrsinnig viel dazu. Du hast ja auch alle gespeichert, diese Stories. Kann ich sehr empfehlen, sich die nochmal anzugucken. Gerade bei deinen Posts, und ich glaube, ich habe sogar kommentiert, ich musste wirklich gleichzeitig lachen, weil das so lustig ist, vordergründig, und weinen, weil das so traurig ist, weil die, weil wir uns alle überhaupt nicht klar machen, wie stark wir das internalisiert haben und wie normal das ist.
Ja.
Ich finde, es hat zwei Seiten. Wenn man über so einen bestimmten Punkt hinausgeht, fangen solche Themen auch an, mich anzustrengen. Und ich finde, man merkt auch, wie die Gesellschaft da empfindlich reagiert. Das, also zum Beispiel beim Wort Gender, da rasten manche Leute ja schon aus, ne? Wenn das nur fällt. Und ja, ich finde, die Frage ist berechtigt, wie geht's denn jetzt weiter? Du sagst, ein Backlash bedeutet, man hat was erreicht. Das finde ich jetzt unheimlich tröstlich, das so zu hören. Aber ich glaube, es gibt keine Alternative zu einfach, und zwar möglichst unaufgeregt weitermachen.
Ja, also auf jeden Fall. Also das ist, das darf jetzt überhaupt nicht bedeuten, dass wir nachlassen, sondern das kann eigentlich nur bedeuten, dass wir dem weiter eine Stimme geben und uns überhaupt nicht verunsichern lassen in diesem Bereich, sondern nur durch den Nebel musst du langsam fahren, das ist dann besser, und einfach stur weitermachen. Auch diese Zeit wird vorübergehen. Und ich glaube, dass Frauen auf der ganzen Welt verstanden haben, dass es besser ist, zusammenzuhalten. Und dass wir auch Banden bilden und uns gegenseitig stärken und stützen. Und dass das eine kluge Idee ist in einer Zeit, wo wir vielleicht die Unterstützung von manchen ja auch nicht bekommen. Und da muss man sich ja nur die einzelnen Parteiprogramme auch angucken, wie da auch polemisch letztendlich polarisiert wird. Und das ist mit dem Gendern, das ist ein gutes Beispiel. Das ist schon so ein Reizwort geworden, und vor allem hat ja besonders eine Partei die Gendermedizin in den Blick genommen und sagt, das muss man alles abschaffen. Und es ist so verrückt aus medizinischer Perspektive, weil Gendermedizin bedeutet, ich gucke mir das Individuum an und definiere eine Medizin des Individuums. Ja, Geschlecht ist eine kleine Fragestellung der Gendermedizin, aber es geht da um alle möglichen anderen Dinge noch des Individuums. Und wenn man Gendermedizin abschafft, dann würde man die Medizin direkt in die 50er, 60er Jahre zurückkatapultieren. Und das ist weder für Männer noch für Frauen noch für irgendjemanden gut. Das ist einfach nur ja sinnentleert. Aber es passt zu dieser polemischen Aussage, ja, alles weg, all das Neue weg. Das Neue beängstigt uns, ja. Wir schüren Angst und wir arbeiten mit der Angst. Und wir wollen keine kompetenten Individuen, die selbstbestimmte Entscheidungen treffen und so informiert wie möglich sind, sondern wir wollen angstbesetzte, leichte, leicht formbare Opfer, die die Gesellschaft eben einfach nicht mitbestimmen und die das mit sich tun lassen. Und genau. Ich glaube, was ich so sehr mochte an diesem Hashtag Women in Male Fields war auch diese Verbindung, was Bitteres mit Humor zu kombinieren. Und es hatte auch so einen aufarbeitenden Charakter. Es war fast schon so eine Gruppentherapiesitzung. Und mir sind so viele Beispiele eingefallen aus meinem Leben, wo, wenn man die Situation umgekehrt hätte, ja, wo das so eine bizarre Situation ergeben hätte. Und ja, ein Beispiel ist, dass zum Beispiel an Endometriose-Patientinnen Studien durchgeführt wurden, ob die attraktiver sind als andere Patienten. Ja.
Hat mich sprachlos gemacht.
Und ich hatte das schon alles verdrängt, aber dann, als dieser Hashtag rauskam, dann ist das alles irgendwie in mir wieder aufgebrochen. Und ich dachte so, wie bizarr, in was für eine Welt leben wir, dass wir weibliche Menschen untersuchen, ob sie attraktiv sind, und dass wir da mehr Brainpower drauflegen, als die Diagnose zu stellen und die wirklich zu versorgen. Ja, untersuchen wir erstmal, ob die attraktiver sind. So, ja. Also es ist einfach wirklich.
Das Ganze vor dem Hintergrund, wie wenig man weiß über Endometriose und wie vergleichsweise schlecht diese Frauen versorgt sind.
Ja.
Also das war auch einer von den Clips, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also wie gesagt, lachen und weinen. Und wo ich im Übrigen auch lachen und weinen muss, aber nicht ganz so doll. Das will ich jetzt aber nochmal ansprechen. In deinem Buch, da benutzt du ja konsequent das generische Femininum, ne?
Ja.
Bei dir heißt es nicht, geh zum Arzt, sondern geh zur Ärztin. Nikotin ist eine Übeltäterin. Das ist eine Überschrift in deinem Buch. Da habe ich mich auch, also ich habe mich irgendwie echt amüsiert darüber. Es ist der Kaiserinnenschnitt und nicht der Kaiserschnitt. Mhm. Und du lässt die männliche Form weg, ne? Also dann pflichtst du so die Menschen und die Personen ein, ne? Das erklärst du ja auch im Vorwort. Aber das Ganze läuft ganz und gar analog zum generischen Maskulinum, von dem aber ja auch viele Frauen sagen, sie fühlen sich mitgemeint. Ich weiß zum Beispiel, Elke Heidenreich ist ja eine Schriftstellerin, die sagt, ich bin Schriftsteller. Mhm. Und das wollte ich jetzt nochmal ansprechen, weil ich mich gefragt habe, also während ich darüber irgendwie lachen musste und es zugleich irgendwie super fand, wie sehr eckst du damit an? In der Allgemeinheit und in der Fachwelt.
Natürlich ist es so, also erstmal ist es natürlich für mich ganz leicht, weil meine Welt ist quasi generisches Femininum, ja. Also ich habe eben hauptsächlich mit weiblichen Patientinnen zu tun und meine Perspektive ist, in meinem Leben haben halt auch weibliche Menschen unfassbar viel geleistet und jedes Mal, wenn ich durch meine Klinik gehe, allein wenn ich durch den Kreissaal gehe, sehe ich jeden Tag, wie unfassbar stark Frauen sind und wie wenig das aber auch gleichzeitig gesellschaftlich gewertschätzt ist, ja. Also wir haben den Zyklus, das ist eigentlich gesellschaftlich schlecht angesehen. Dabei ist es der Ursprung unseres Lebens, unserer Gesellschaft, ja. Dadurch, dass Frauen diesen Zyklus haben und leben und ihn irgendwie für uns als Gesellschaft aushalten und mittragen, ja, gibt es überhaupt diese Gesellschaft. Und dass wir das so abgewertet haben, das finde ich, das ist so ein Paradox, finde ich. Und deswegen, naja, also mir fällt dieses generische Femininum leicht, weil ich wirklich auch in meinem Alltag generisches Femininum benutze. Und obwohl ich habe auch Söhne und einen Partner und einen Vater und einen Bruder und die liebe ich auch alle sehr natürlich, aber nichtsdestotrotz will ich natürlich auch damit die Frage stellen, fühlt sich das schlecht an, wenn Sie jetzt sagen, ich bin Ärztin, ist es dann, wie fühlen Sie sich dabei, ja, als männlicher Arzt und so, damit man mal auch die Perspektive von uns Frauen hat und sagt, okay, das fühlt sich merkwürdig an, ja, wenn man so halt nur so mitgemeint ist als irgendwie Anhängsel der Gesellschaft. Und ja, da kann jetzt jede gucken, wie sie damit umgeht oder wie er damit umgeht und was man daraus macht. Aber ich fand es mal eine lohnenswerte Perspektive.
Ja, es ist ein bisschen ein Experiment und ich fand, das also passte super in das Buch. Mhm. Aber du hast noch nicht gesagt, was das in der Fachwelt macht. Also wird das kommentiert?
In der Fachwelt, in der Gynäkologie, tja, Frauen in der Gynäkologie, ich erlebe da einen sehr großen Zuspruch. Nach dem letzten DGGG-Kongress, das ist der größte Fachkongress alle 2 Jahre in Deutschland, hat es eine Session in die Bild-Zeitung geschafft. Das war die, wo ich über das Wording in der Gynäkologie gesprochen habe.
Habe ich gesehen.
Und das ist natürlich einerseits, andererseits. Ne? Einerseits wollten die ja sagen, ach guck, was ist jetzt in die alle gefahren so. Andererseits ist es schön, wenn wir uns als Gesellschaft auch ja den Luxus erlauben, uns zu hinterfragen, uns weiterzuentwickeln, zu fragen, wen wir wie abbilden und so. Das ist ja ein wahnsinniger Luxus und das ist ein demokratischer Wert auch. Und es ist schön, dass wir das tun. Deswegen erlebe ich viel, viel mehr Zuspruch als jetzt negative, ja, Reflexionen, obwohl ich die natürlich auch erlebe, weil viele Männer sich angegriffen fühlen, obwohl ich sie überhaupt nicht angreifen will. Ich will nicht ein Gegeneinander Männer, Frauen produzieren, sondern ich möchte gerne ein Miteinander und möchte aber auch ganz klar, dass Fragestellungen von Patientinnen oder von Frauen eben auch gelebt und gesehen werden und zumindest in Betracht gezogen werden.
Vielleicht zum Abschluss. Ja. Du hast über das Buch mal gesagt, es soll Macht verleihen, ne? Und das leuchtet mir auch wirklich total ein. Das sagen wir auch in jedem Vorspann von Meno an mich, ne? Empowern mit Wissen und Informationen. Bei den Wechseljahren hat es da ja einfach irre, irre lange auch ein massives Defizit gegeben, aber da hat sich ja jetzt doch etwas getan in den letzten Jahren und bei der Endometriose ja auch. Das würde mir da auch noch als Positivbeispiel einfallen, auch wenn da ja jeweils echt nur so der Anfang gemacht ist. Ja. Aber ich würde jetzt gerne noch mal einmal von dir wissen, was sind denn die Bereiche, wo nach deiner Wahrnehmung den Frauen noch am meisten Wissen verliehen werden muss? Also was wären Negativbeispiele, wo noch die größten Wissenslücken sind und es einfach nach vorne gehen muss?
Also da fallen mir leider viele Felder ein. Und ich kann natürlich auch direkt aus meinem eigenen Leben oder aus dem Leben meiner Freundinnen und Patientinnen und aller Frauen, die ich kenne und mit denen ich gesprochen habe zu dem Thema, und das waren sehr viele, die Antwort ableiten. Es gibt ja in den allermeisten Feldern des weiblichen Körpers noch Aufklärungsbedarf und noch Stärkungsbedarf. Wir haben es, wie gesagt, als Gesellschaft so ein bisschen geschafft, Frauen und ihren Zyklus, ob er jetzt da ist oder ob er noch nicht mehr da ist, negativ zu belegen, obwohl ich persönlich das als große Stärke empfinde. Und deswegen, glaube ich, gibt es da kein Feld, wo wir nicht noch mehr tun können. Es gibt aber auch echte blinde Flecken in der Gynäkologie, in der Medizin auch, aber in der Gynäkologie, und blinde Flecken betreffen zum Beispiel eben Endometriose, Menopause. Wir haben so viele blinde Flecken zum Thema Menopause. Wir wissen gar nicht so richtig, wer jetzt wirklich eine Hormonersatztherapie braucht. Wir wissen, dass wir eine individualisierte Therapie benötigen, dass wir da genau hinschauen, dass wir da eben kritisch auch das Krebsrisiko hinterfragen und aber auch die Lebensqualität. Wir sollten uns fragen, wie wir Frauen in dieser Lebensphase stärken können, zum Beispiel auch. Und weitere blinde Flecken betreffen weitere gynäkologische Erkrankungen, zum Beispiel das PCO-Syndrom. Das ist ein sehr, sehr blinder Fleck.
Betrifft sehr viele.
Die Diagnose von Endometriose, blinder Fleck, ja, Sexualität von Frauen, blinder Fleck und so weiter und so fort. Also da ist noch einiges zu tun, um Frauen in die Lage zu bringen, für sich selbst kluge Entscheidungen und starke Entscheidungen zu treffen, die eben nicht so kulturell gefärbt sind oder Frauen als verfügbares Beiwerk von unserer Gesellschaft zu betrachten.
Das war ja wohl ein starkes Schlusswort für diese Folge, für diese heutige Folge. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal aus und vielen Dank, dass du da warst, liebe Mandy.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.